Montag, der 24. Juli 23. Mein Name ist Malte und das hier ist der Fanso Fußballpod. Noch 4 Tage fehlen bis Freitag. 4 Tage bis zum Zweitliga-Auftaktspiel zwischen dem HSV und Schalke 04. Dann geht die Zweitligasaison endlich wieder voll los. Und wir haben am Wochenende endlich wieder was zu tun. Mahlzeit zusammen von meiner Seite. Ich habe richtig, richtig Bock auf die Zweitligasaison, muss ich euch sagen. Also, wenn man so lange wartet, auch den ganzen Sommer über dabei ist und sich im Endeffekt nur noch fragt, okay, wann ist es endlich wieder soweit? Und man jetzt endlich auch in der Woche angekommen ist, wo man weiß, jetzt haben wir es fast geschafft, dann ist es natürlich ein besonderer Moment. Und dann gibt es auch einfach diese Vorfreude, die das Ganze dann jetzt nochmal natürlich deutlich macht, dass wir so kurz davor sind, endlich wieder Fußball sehen zu können. Um das Ganze dann natürlich heute auch noch ein bisschen zu bedienen und mit euch über ein paar Dinge zu sprechen, denn wir wollen am Freitag dann natürlich, bevor es losgeht, erstmal nochmal die Spieltags-Preview des ersten Spieltags der zweiten Liga machen. Vielleicht sogar haben wir das Glück, mit einem Special Guest darüber reden zu können, sodass ich euch nicht alleine alles erzählen muss. Das wäre natürlich echt nicht verkehrt. Wollen wir mal schauen. Mehr Infos dazu, wie gesagt, gibt es dann am Freitag. Aber für heute steht erstmal die Zweitliga allgemein im Programm. Also nicht nur der Blick auf den ersten Spieltag, sondern allgemein die Nachfrage, wie ist der Stand bei den Vereinen, welche Transfers wurden geholt, was sind die Ziele für die neue Saison. Und um das akkurat und auch gerecht für jeden einzelnen Verein der Zweitliga zu machen, habe ich mir Folgendes überlegt. Normalerweise ist es ja so, ihr kennt das, egal welche Preview man sich anhört, egal welche Preview man liest, aus irgendwelchen Zeitschriften, Büchern oder ähnlichem, im Endeffekt sind natürlich immer die großen Vereine im Fokus. Also sei es jetzt zum Beispiel Schalke, der HSV, Hertha in dem Fall, wären jetzt wahrscheinlich so die Top-Prioritäten bei allen möglichen Gruppen und Podcasts. Ich habe jetzt mal versucht, mir zu überlegen, wie schaffe ich das, dass ich alle hier so ein bisschen unterbringe, dass ich auch über alle gleichmäßig zumindest rede oder es wenigstens versuche. Und um das zu schaffen, möchte ich, damit es auch nicht zu exorbitant lang wird, denn wenn man hier jetzt irgendwie 3 oder 4 Stunden sitzen würde, dann würde man sich auch denken, okay, warum sollte ich mir das anhören? Werde ich jetzt versuchen, innerhalb von 3 Minuten bei jedem Verein einmal so ein bisschen die Frage zu stellen, wo ist der Stand, wie sind die Leute angekommen, die neuen Transfers und was ist das Ziel für das neue Jahr? Da gibt es bei jedem auch wichtige Fragen zu stellen, ob wir das in der Zeit tatsächlich schaffen. Das ist natürlich die große Frage für mich, aber ich denke, ich werde es einfach mal versuchen. Deswegen habe ich mir hier einen Timer gestellt und hoffe, dass nach immer 3 Minuten dann auch irgendwann tatsächlich dieses Geräusch ertönt. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Aha, ganz genau. Das ist meine Glocke, die mir sagt, meine 3 Minuten sind um und ich muss zur nächsten Mannschaft rüberwandern. Ja, und dann würde ich sagen, wenn wir das schon mal klar haben, dann können wir ja auch eigentlich direkt losstarten. Natürlich werden wir aber definitiv chronologisch in diese Preview der Vereine der zweiten Liga starten, also es geht schon von oben nach unten, dementsprechend werden wir jetzt gleich mit den großen Vereinen loslegen. Aber, wie gesagt, wir gucken mal, wie das mit der Zeiteinhaltung von meiner Seite aus klappt. Ich würde sagen, wir starten den Timer und zwar mit 3, 2, 1, los und starten dann gleichzeitig auch mit dem ersten Verein, nämlich dem FC Schalke 04. Der FC Schalke 04 ist als 17. aus der ersten Liga abgestiegen, nach einem wirklich erfolgreichen Aufholrennen am Ende. Es fehlte nicht allzu viel an Toren und Punkten und sie wären drin geblieben. Im Endeffekt hat es aber leider nicht ganz gereicht, zumindest aus Schalker Sicht. Die wichtige Frage für die neue Saison ist jetzt natürlich, Schalke ist, ich denke, nicht nur in meinen Augen klarer Favorit. Und die Frage ist, wird es dem Aufstiegsdruck jetzt natürlich gerecht? Also ich glaube, wenn man sich die Mannschaft gleich anschaut, dann ist das die wichtige Frage, die sich stellen kann. Denn natürlich ist auch noch nach so einem Abstieg gibt es immer eine ganze Menge an Veränderungen. Der Kader wurde nicht grunderneuert, aber zumindest dann auch ordentlich umgeschaltet auf neue Spieler. Thomas Reis wird deswegen eine ganz schöne Aufgabe vor sich haben, vor allen Dingen jetzt zum Start dann im Endeffekt, aber da kommen wir dann gleich auch nochmal zu. Bei den Transfers, wir haben eine Menge neue Leute, wie bereits gesagt. Ron Schallenberg kommt aus Paderborn für 2 Millionen Euro, Paul Seguin von Union Berlin. Dann haben wir Marius Müller, einen neuen Torwart, der aus der Schweiz zurück in die zweite Liga kommt. Brian Lassmer von Arminia Bielefeld und Lino Tempelmann vom SC Freiburg, beziehungsweise letztes Jahr war er, glaube ich, noch in Nürnberg. Das ist schon auch eine ganz schöne Veränderung, die sich da bei Schalke vollziehen wird. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt auch auf die Abgänge schauen, denn es sind einige wichtige Spieler jetzt ja auch nicht mehr in Königsblau aktiv. Wir haben den letztjährigen Kapitän Maya Yoshida, bei dem immer noch nicht klar ist, wo er hingeht. Ich glaube, er ist noch vereinslos zum aktuellen Zeitpunkt. Can Bostoan wechselt in die Niederlande zu Utrecht. Nassim Bujelab, der hat ja schon länger keine Rolle mehr gespielt, zu Arminia Bielefeld. Jordan Larsson wechselt nach Kopenhagen für 2 Millionen Euro. Kerim Calhanoglu nach Fürth. Reinhold Ranftl geht nach Österreich zurück zu Austria Wien. Marvin Pieringer, der unbedingt in der Bundesliga spielen wollte, wird nächstes Jahr die Schuhe für den FC Heidenheim schnüren. Immerhin gab es damals auch noch eine schöne Transferablöse mit 1,8 Millionen, ähnlich wie bei Marius Bülter, den die TSG Hoffenheim verpflichtet hat für 3 Millionen. Und vor allen Dingen bei Rodrigo Salazar, der nach Portugal nach Braga wechselt für knapp 6 Millionen, was ja auch schon ein ganz schöner Faktor ist. Sidi Sané wechselt außerdem zu Eintracht Braunschweig. Bei Schalke ist wichtig festzuhalten aus der letzten Saison, was zumindest die Statistiken angeht, sie haben 6 Tore nach der 90. Minute geschossen, was fast halb so viele sind wie in den gesamten ersten Halbzeiten, nämlich 14. Außerdem hatten sie mit 585 Torschüssen insgesamt Platz 4 in der Menge der Torabschlüsse, allerdings mit 6% Chancenverwertung dann auch die allerschlechteste der ersten Liga letztes Jahr. Das wird sich natürlich in diesem Jahr in der zweiten Liga ändern, weil man von vorne wieder ranspielt als klarer Favorit. Und dann lässt sich natürlich noch sagen, für die ersten drei Spiele hat Schalke durchaus nicht leichte Aufgaben. Beim HSV am Freitag, dann geht es zum ersten Heimspiel gegen Kaiserslautern und dann gibt es den Doppelpack gegen Eintracht Braunschweig im Pokal und danach auch in der zweiten Liga. Jetzt habe ich, glaube ich, noch 3 Sekunden ungefähr von meinen 3 Minuten und dann kommt das hier. Ja, das passte doch ganz gut, würde ich sagen. Also vom Timing her habe ich es diesmal ganz gut hingekriegt, zumindest was jetzt den FC Schalke angeht. Die nächsten 3 Minuten beginnen jetzt für Hertha BSC Berlin, die als letzter 18. aus der ersten Liga abgestiegen sind und jetzt den Neustart in der zweiten Liga versuchen wollen, unter Pal Dardai, den sie dann doch behalten haben, als zunächst ja, Interimstrainer für das Ende der Erstligasaison. Und deswegen bleibt natürlich die Frage, kriegt Pal Dardai bei der Hertha das Chaos in den Griff? Also wenn wir uns jetzt schon den Start angucken, es ist noch nicht mal ein Spiel gespielt, und wir haben jetzt schon die Affäre da um Neuzugang Marius Gersbeck, der im Trainingslager irgendwen zusammengeschlagen haben soll oder irgendwie, ja, der jetzt suspendiert wurde vorerst. Da bleibt erstmal spannend abzuwarten, ob da überhaupt noch was draus wird oder ob der noch bei der Mannschaft bleibt oder ob die den vielleicht doch dann irgendwie komplett kündigen. Also da, bei der Hertha gibt es einfach keine Ruhe. Man kann machen, was man will. Und das gilt natürlich auch für den Verein und für die Spieler, denn auch wie bei Schalke, in derselben Situation wurden einige Leute abgegeben, einige neue geholt. Fangen wir mit den Neuzugängen an. Relativ früh war klar, dass Fabian Reese zu Hertha wechseln wird von Holstein Kiel. Der hätte natürlich auch gerne erste Liga gespielt, aber das hat sich jetzt im Endeffekt nicht ergeben. Dann, wie bereits angesprochen, Marius Gersbeck vom KSC, der Hertha-Ultra. Und auf der anderen Seite der in Anführungszeichen Union-Ultra mit Toni Leistner, der aus Belgien zurückkehrt. Zu Hertha auch ein etwas kontroverser Transfer, was die Berliner Fans angeht. Dann haben wir noch aus Dänemark Gustav Christensen von Midtjylland, Jeremy Duziak wechselt von Greuther Fürth zu der Hertha und Smail Prevliak, ebenfalls aus Belgien, aus Eupen gekommen. Bei den Namen müsst ihr darauf achten, dass ich mich bemühe, die richtig auszusprechen, aber definitiv keine Garantien gebe. Abgegangen sind von der Hertha Santiago Ascasiba, das war bereits länger klar, Omar Alderete bleibt in Spanien bei Getafe, Maxim Mittelstädt zum VfB Stuttgart. Dann haben wir ein paar Spieler, die noch keine neuen Vereine haben, wie Stefan Jovetic, Rune Jahrstein und Jean-Paul Boetius. Jessica Ngankam, ein schmerzhafter Transfer für die Hertha, der nach Frankfurt gewechselt ist. Christoph Piontek in die Türkei zu Başakşehir. Und dann ein weiterer schmerzhafter Transfer ist der von Lucas Toussaint zu Union Berlin. Das ist ja wieder jemand, der quasi über die Stadtgrenzen hinweg zu den Unionern geht, was natürlich ein sehr, sehr, sehr schmerzhafter Fall für alle blau-weißen Fans ist. Zu den Stats ganz kurz. In der letzten Erstligasaison hatte Hertha den zweitwenigsten Ballbesitz der Liga mit 41,7%. Nur der FC Augsburg hatte weniger. Sie haben nach 14 eigenen Führungen nur 7-mal gewinnen können. Dazu gab es 6 Unentschieden und noch eine Niederlage. Und sie haben die drittmeisten Spieler der Erstliga eingesetzt, was natürlich oftmals bei Vereinen, die so in der Not stecken, so eine klassische Phase ist von wegen, okay, wir versuchen da irgendwie mal die Reißleine zu ziehen und alles möglich zu machen, was irgendwie geht. Die Hertha startet am Wochenende in Düsseldorf bei der Fortuna, was auch nicht zu verachten ist als erstes Spiel. Dann geht es am zweiten Spieltag wieder zurück ins Olympiastadion gegen Wien Wiesbaden. Und im Pokal geht es am Samstag, dem 12. August, zu Carl Zeiss Jena in der ersten Runde. Ich habe das mit dem Timing echt drauf. Also ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, mir bleiben immer noch so 1-2 Sekunden übrig und dann kann ich direkt weitermachen. Das ist natürlich echt für mich super praktisch, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich bin da sehr beeindruckt von mir selbst. Ob die HSV-Fans am Ende von ihrer Mannschaft beeindruckt sein können, wird sich vor allen Dingen am Ende davon abhängig machen, ob es endlich gelingt, wieder in die erste Liga aufzusteigen. Ich glaube, die HSV-Fans haben das mittlerweile auch über die Diskussion Aber gut, wenn man es als Mannschaft einfach weiterhin nicht hinbekommt, dann ist das ein dauerhaftes Thema. Und dann stellt sich dann auch irgendwann die Frage in der Mannschaft, während der HSV in den letzten Jahren Jahr für Jahr immer den Trainer neu gewechselt hat, zahlt sich die Treue zu Tim Walter dieses Mal aus? Also es ist jetzt das dritte Jahr in Folge, wenn ich mich recht entsinne. Und langsam muss dann auch irgendwann mal dieses Ziel erreicht werden. Also man kann ja nicht weitermachen, wenn man dann im Endeffekt immer wieder daran scheitert und sich ärgern muss und sich fragt, okay, macht das hier überhaupt Sinn? Wie kommen wir überhaupt weiter voran? Wie man weiter vorankommen will, sieht man vor allen Dingen an den Transfers. Der HSV hat Guilherme Ramos, ein Verteidiger aus Bielefeld, geholt. Spitzentransfer gibt es eigentlich in meinen Augen zwei. Es gibt einmal Immanuel Ferrei von Eintracht Braunschweig, um den auch der FC Schalke gebuhlt hat, aber der HSV konnte sich da durchsetzen. Pfeilschneller Offensivmann hat mir sehr, sehr gut gefallen bei der Eintracht letztes Jahr. Für mich auch daher wahrscheinlich der Top-Transfer, aber der emotionale Top-Transfer ist ganz klar Levin Öztunali, der Enkelsohn von Uwe Seeler, was natürlich auch immer noch eine fantastische Geschichte ist, dass der nochmal zum HSV zurückkehrt. Und das macht das Ganze natürlich dann nochmal irgendwie auch so einen Leidenschaftsfaktor, gibt es dem Ganzen noch zurück, wenn Öztunali da jetzt eine wichtige Rolle beim HSV spielen sollte. Und zuletzt dann noch Ignas van der Bremt, ein Rechtsverteidiger, relativ jung, von RB Salzburg wurde ausgeliehen, um die Mannschaft zu vervollständigen und hinter Jordan Bayer noch ein bisschen Druck zu machen. Abgänge: Maximilian Rohr geht nach Paderborn für 500.000 Euro. Sonny Kittel wechselt nach Polen. Was das für mich aussagt, ist, glaube ich, relativ klar für die, die mich kennen. Ich bin nicht der größte Sonny Kittel-Fan und da kommen wir bestimmt gleich auch nochmal drauf zu sprechen, wenn es in die Prognose der Saison geht. Philipp Bilbia wechselt ebenfalls nach Paderborn und Xavier Amaechi wechselt zum ersten FC Magdeburg. Der HSV hatte in der letzten Saison die meisten Platzverweise der zweiten Liga, nämlich 6 insgesamt. 3 gelb-rote Karten und 3 rote Karten. Also es ist eine relativ rüde Mannschaft, wenn man so will. Aber gut, ich meine, trotzdem war man am Ende wieder auf Platz 3 und hat dann halt in der Relegation gegen Stuttgart nicht beweisen können, dass man das auch schaffen kann. Was allerdings beeindruckend ist, ist die Bilanz. Nämlich der HSV hat nach Führungen, in 24 Spielen hat der HSV geführt und hat nie verloren. 20 Siege und 4 Unentschieden. Und sie haben nach 90 Minuten, also in der Nachspielzeit, noch 8 Tore erzielt. Das spricht für Moral und auch für den Willen, es diesmal endlich hinzubekommen. Auch wenn mit dem FC Schalke 04 am ersten Spieltag natürlich echt eine schwere Aufgabe im Volksparkstadion für die HSV-Fans und die Mannschaft ansteht, ehe es dann nach Karlsruhe geht und im Pokal geht es dann nach NRW zu Rot-Weiß Essen ins Ruhrgebiet, was auch durchaus ein spannendes Spiel werden könnte. Also es ist jetzt nicht so der klassische Fünft- oder Sechstligist in der ersten Runde, den man ab und zu mal hat, sondern Rot-Weiß Essen immerhin mittlerweile wieder Drittligist. Ja, und das war es dazu. Diesmal war ich ein kleines bisschen drüber, aber das ist auch okay. Auf Rang 4 rangierte im letzten Jahr Fortuna Düsseldorf. Die Rheinländer haben sich mit einer relativ erfolgreichen Saison am Ende noch fast an die Aufstiegsränge heranspielen können. Am Ende reicht es aber dann doch nicht ganz. Es fehlten dann noch ein paar Punkte. Trainer Daniel Thun geht allerdings durchaus davon aus, dass diese Saison da mehr gehen kann. Und das könnten auch durchaus die Fans. Wir haben ja das Thema bei Fortuna als durchaus interessantes identifiziert mit den Ticketverkäufen, beziehungsweise mit den Spielen, in denen die Tickets gratis sein sollen. Also deswegen ist da die Frage, wenn es jetzt weniger Schlüsselspieler auf dem Platz gibt, gibt es trotzdem mehr Fans im Stadion? Denn die Fortuna hat durchaus einen gewissen Aderlass hinnehmen müssen in der Transferperiode. Kommen wir gleich zunächst erstmal kurz zu den Zugängen. Sie haben Yannick Engelhardt von der zweiten Mannschaft des SC Freiburg geholt, ein großes Talent. Außerdem Vincent Vermey, ebenfalls aus der zweiten Mannschaft des SC Freiburg, den ich noch ganz gut kenne aus seiner Zeit in Duisburg. Und mit dem polnischen Torwart Karol Niemczycki, da, wie gesagt, keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, ich bemühe mich jedenfalls, durchaus auch mal einen Konkurrenten für Florian Kastenmeier in den Hintergrund gestellt. Also das ist durchaus eine spannende Personalie, weil Kastenmeier ja immer mal wieder auch nicht der allersouveränste Torhüter der zweiten Liga war. Von daher bleibt es spannend zu beobachten, ob es da vielleicht auf die Dauer auch einen Wechsel im Tor der Fortuna geben könnte. Dann aber zu den Abgängen. Wenn wir uns die Schlüsselspieler aus den letzten Jahren oder auch nur aus dem letzten Jahr angucken, die Fortuna verlassen, das ist einmal Ruven Hennings, wahrscheinlich die Identifikationsfigur in Düsseldorf. Dann haben wir Christoph Klarer, der beste Verteidiger der Düsseldorfer war, zumindest in der letzten Saison, wechselt in die erste Liga nach Darmstadt. Und David Kownacki, der beste Stürmer der Düsseldorfer, zumindest was Tore angeht, wechselt zu Werder Bremen. Außerdem dazu kommen noch Christopher Pettersson, Raphael Wolf, der bisherige Ersatztorwart, und Jorrit Hendricks, die den Verein ebenfalls verlassen haben. Das ist schon auch eine ganz schöne Baustelle. Deswegen bin ich auch durchaus gespannt, ob die Fortuna sich in diesem Jahr wieder da oben ran schleichen kann oder ob eventuell durch eben diese fehlende Qualität vielleicht dieses Jahr nicht ganz so weit nach oben geht. Also das bleibt spannend auf jeden Fall zu beobachten. In der Heimtabelle war die Fortuna letztes Jahr Dritter, also stand zumindest auf dem Relegationsplatz, auswärts jedoch nur Achter. Ob das jetzt dieses Jahr mit dieser Ticketsituation in der Arena in Düsseldorf ein bisschen anders aussehen wird, das bleibt spannend zu beobachten. Ich bin auch echt gespannt, wie dieses Projekt bei denen läuft, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich finde das eine sehr, sehr spannende Initiative. Von daher mal schauen, wie sich das ergibt. Ich denke aber auch, dass selbst im ersten Spiel gegen die Hertha, was natürlich ein echtes Spitzenspiel ist, werden unabhängig von den Ticketpreisen, da werden einige Plätze, also da könnte ich mir vorstellen, dass das Stadion so gut oder wenn nicht sogar voll sein wird. Und dann gucken wir mal, wie das in der Zukunft weiterläuft. Danach geht es für die Fortuna nach Hamburg zum FC St. Pauli. Und im Pokal wird am Sonntag bei der FSV, wenn ich mich recht entsinne, Illertissen in Bayern gespielt. Also eine ganz schöne Distanz vom Rheinland aus, die es da zu überwinden gilt. Timing, 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 ich sag's euch. Auf Platz 5 stand am Ende der letzten Saison der FC St. Pauli, was nach der Hinrunde, die gespielt wurde, eigentlich unfassbar ist. Also was Jungtrainer Fabian Hürzeler da aus der Rückrunde noch rausgeholt hat, das ist wirklich unglaublich. Kommen wir bei den Stats auch gleich nochmal zu, weil das war wirklich der Wahnsinn, was St. Pauli letztes Jahr noch in der Rückrunde gespielt hat. Deswegen bleibt da natürlich auch die Frage übrig, kann St. Pauli auf der Erfolgswelle der Rückrunde weiter surfen? Also ist es der zweite Hamburger Verein, der eventuell Ambitionen für die erste Liga mitbringt? Das ist wirklich spannend zu beobachten, weil St. Pauli einfach wirklich im Jahr 2023 so unfassbar gut gespielt hat. Deswegen müssen wir da wirklich dranbleiben und gucken, ob die da vielleicht nicht sogar dem großen Konkurrenten, dem HSV, da den Rang ablaufen. Zunächst erstmal aber einmal kurz zu den Kaderveränderungen. Einmal haben wir als Neuzugang Philipp Treu von der zweiten Mannschaft des SC Freiburg ebenfalls. Mein Gott, also ich habe die letztes Jahr in der dritten Liga gesehen, die zweite Mannschaft von Freiburg, und da haben wirklich sich einige Talente in den Vordergrund gespielt, hat man ja gerade auch bei Düsseldorf gesehen und jetzt beim FC St. Pauli eben auch einen Neuzugang aus dem Breisgau. Außerdem wechselt Hauke Wahl von Holstein Kiel nach Hamburg und Andreas Albers aus Regensburg. Währenddessen verliert der FC aber natürlich auch eine ganze Menge an Spielern, und zwar unter anderem zum anderen FC Lead Paccarada wechselt nach Köln. Christopher Avevor, lange Identifikationsfigur beim Kiez-Club, ist nicht mehr in der Mannschaft. Dennis Marsch, der zweite Torwart, wechselt zum MSV Duisburg. Des Weiteren wechseln Luca Zander zum SV Sandhausen, Lukas Daschner wechselt in die erste Liga zum VfL Bochum und Betim Fasli wechselt in die Schweiz zu St. Gallen. Das bleibt natürlich dann echt interessant zu beobachten. Kann der FC die ganzen Abgänge, die wichtigen Abgänge vor allen Dingen, wie Daschner beispielsweise oder Paccarada, in der ersten Mannschaft gut abfangen und dementsprechend dann auch wieder oben dabei bleiben? Sie haben letztes Jahr deutlich bewiesen, dass selbst nach einer schwierigen Anfangsphase es für sie durchaus möglich ist, das zu schaffen. Die Stats geben das sehr, sehr gut her. Hinrundentabelle Platz 15, Rückrundentabelle mit Abstand Erster und die längste Siegesserie der ganzen Saison, 10 Siege am Stück zum Trainerstart von Fabian Hürzeler. Zwischen dem 29. Januar und dem 8. April hat der FC St. Pauli jedes Spiel in der Liga gewinnen können. Das ist eine unfassbare Statistik. Das sind über 2 Monate nur Siege am Stück. Also das erlebt man wirklich selten, dass eine Mannschaft da so auf der Erfolgswelle reitet. Und fraglich bleibt, ob das in dieser Saison genauso sein wird. Das Auftaktprogramm ist definitiv auch nicht ohne. Am ersten Spieltag geht es nach Kaiserslautern auf den Betzenberg, wo die Stimmung bei den Roten Teufeln mit Sicherheit sehr, sehr gut sein wird. Und dann zu Hause gegen bereits angesprochen Fortuna Düsseldorf am Millerntor. Und im Pokal geht es nach Delmenhorst, also auch zumindest nicht ganz so weit weg von Hamburg aus, was für die Paulianer mit Sicherheit ein Vorteil sein wird, dass man nicht so eine ganz so lange Auswärtsfahrt hat. Das obere Drittel der Tabelle schließen wir ab mit dem SC Paderborn, der in der Vorsaison den 6. Platz gemacht hat. Und beim SC Paderborn gibt es einige Personalien, die sich verändert haben, aber die definitiv spannendste, außerhalb von Trainer Lukas Kwasniok, der ja auch eine etwas seltsame Geschichte erlebt hat zum Ende der Saison hin, ist definitiv Max Kruse. Max Kruse ist wieder zurück in Deutschland, in der zweiten Liga in diesem Fall. Kann er die zweite Liga mit seinem, definitiv Talent hat er auf jeden Fall. Kann er die jetzt aufmischen? Kann er dem SC Paderborn helfen, um eventuell oben anzugreifen? Das ist für mich definitiv die spannendste Frage, die es bei dem Verein da zu begutachten gilt. Der Max Kruse ist ein großer Name, ist ein großer Transfer, hat immer mal wieder auch einen kernigen Spruch auf Lager. Von daher, glaube ich, tun wir uns da alle mit einem Gefallen, dass der wieder in unser aller Leben ist. Und wenn er auch noch, wie gesagt, sportlich Leistungen bringt, warum nicht? Warum sollte der für den SC Paderborn dann nicht ein Gewinn sein? Ähnlich wie zum Beispiel auch die anderen Transfers. Zwei aus Hamburg mit Maximilian Rohr und Philipp Bilbia haben wir bereits angesprochen in der Abgangssession des HSV. Dazu kommen noch David Kinzombi vom SV Sandhausen, der abgestiegen ist. Adriano Grimaldi als Stürmer vom 1. FC Saarbrücken. Und Mattes Hansen, Jugendspieler von der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04. Also Paderborn hat durchaus versucht, da auch jetzt irgendwie Lücken zu füllen, die bestimmte Abgänge dann jetzt auch in den Kader gerissen haben. Und das sind auch eine ganze Menge. Zum Beispiel Identifikationsfigur Uwe Hünemeyer, Ex-Dortmunder, jetzt mittlerweile eigentlich schon Paderborner Legende, kann man sagen, der seine Karriere jetzt beendet. Dazu haben wir Dennis Rebeni, der nach Fürth wechselt. Leopold Zingerle, bisher ja auch immer mal wieder in Rotation mit Yannick Kutia, erster und zweiter Torwart, wechselt als Torwart zu RB Leipzig. Julian Justwan, den die TSG Hoffenheim sich gesnackt hat. Dazu haben wir außerdem Ron Schallenberg für den FC Schalke 04, haben wir bereits angesprochen. Außerdem Robin Bormuth wechselt zum KSC und Richmond Tachi zum 1. FC Kaiserslautern. Also eine ganze Menge an Abgängen dazu, die aber hoffentlich aus Paderborner Sicht durch die Neuzugänge dann im Endeffekt abgefangen werden können. Außerdem, wie gesagt, bin ich tatsächlich recht sicher, dass Max Kruse da auch eine ganz schöne Strahlkraft in dieser Mannschaft haben wird. Also immer wenn es um Interviews oder ähnliches geht, bin ich mir recht sicher, ich weiß von vornherein, wer da vorne steht, um Fragen zu beantworten. Paderborn hat in der letzten Saison vor allen Dingen in der Offensive überzeugt. Die zweitmeisten Tore der Liga mit 68, glaube ich, nur der HSV war davor. Die beste Chancenverwertung der ganzen Liga mit über 10% und die meisten Tore nach direkten Freistößen, nämlich 3. Also was die Offensivabteilung angeht, ist Paderborn immer ein Kandidat, ganz vorne mit dabei zu sein. Das wollen sie direkt wahrscheinlich auch am ersten Spieltag beweisen. Da geht es nämlich nach Fürth ins Frankenland, um dort die ersten 3 Punkte zu holen. Treffen sie direkt auf Dennis Rebeni, den Ex-Kollegen. Am zweiten Spieltag geht es dann zu Hause in die Heimeröffnung gegen den VfL Osnabrück. Und das Pokalspiel findet am Sonntag, dem 13. August, statt. Und es ist bei Energie Cottbus. Auf Rang 7 rangierte in der zweiten Liga letztes Jahr der Karlsruher SC, der in meinen Augen dieses Jahr durchaus das Potenzial hat, eventuell nochmal ein Stück zu klettern in der Tabelle der zweiten Liga. Die Gründe dafür sind im Grunde relativ eindeutig. Und das ist auch die Frage, die sich beim KSC eigentlich stellt. Kann er jetzt mit Allstar und Identifikationsfigur, Legende des Vereins Lars Stindl, in neue Höhen springen? Das Coole an der Geschichte ist, der KSC hat eben nicht nur Lars Stindl als zukünftige Achsen der Mannschaft zurückholen können, sondern auch andere Spieler in den Kader neu aufgenommen, die in meinen Augen das Potenzial haben, eben doch dann oben mitzuspielen. Beispiel Patrick Drewes, letztes Jahr vom SV Sandhausen, ersetzt im Tor Marius Gersbeck, der ja zu Hertha gegangen ist, um den es ja, wie bereits angesprochen, eben diese Kontroverse gibt, die dem KSC jetzt glücklicherweise egal sein kann. Denn mit Patrick Drewes haben die einen der besten Zweitligatorhüter des letzten Jahres geholt. Auch wenn Sandhausen abgestiegen ist, an Drewes lag es definitiv nicht. Also der hat gehalten, was er konnte und daraus das Beste gemacht. Dann Robin Bormuth, ebenfalls ein guter Spieler vom SC Paderborn, der mit Sicherheit auch seine Rolle beim KSC finden wird. Und mit Janis Burnic von Heidenheim, ebenfalls ein Perspektivspieler, der im Kader mit Sicherheit seinen Platz finden wird, egal ob von der Bank kommend oder dann im Endeffekt auch in der ersten Elf. Das sind alles gute Leute. Und ich meine, die schmerzhaftesten Verluste, die der KSC da hinzunehmen hatte, war einmal Daniel Gordon, der seine Karriere beendet hat, in den letzten Jahren aber auch hauptsächlich dann eher von der Bank aktiv war oder eben quasi in Perspektivrollen. Das ist Lukas Cueto, der nach Dresden wechselt. Gersbeck haben wir bereits angesprochen. Dominik Kota wechselt zu Jahn Regensburg. Und Simone Rapp geht in die Schweiz zu Neuchâtel. Das sind im Endeffekt die wichtigsten Abgänge. Aber trotz alledem bin ich der Meinung, dass der KSC definitiv das Potenzial hat, oben anzugreifen. Wie weit oben ist die Frage? Weil natürlich dieses Jahr die Top 3 der zweiten Liga da schon auch relativ festgelegt ist, wenn man sich das mal so anguckt. Also natürlich haben wir mit Hertha, Schalke und dem HSV da 3 Mannschaften, die auch die 3 Top-Plätze da irgendwie unter sich ausmachen wollen. Ich glaube, das ist unzweifelhaft. Aber wenn einer in meinen Augen da oben ranklopfen kann, dann ist das der KSC. Und damit habe ich vor der Saison und bevor jetzt irgendwie die ersten Transfers so richtig fest waren, nicht unbedingt gerechnet. Wir haben Lars Stindl im Test, vielleicht habt ihr es gesehen, gegen Liverpool, wie der einfach teilweise ein paar der Profis von Jürgen Klopp da irgendwie nass gemacht hat, wo ich mir denke, so, okay, der Junge ist eigentlich noch zu gut für die zweite Liga. Klar, wenn er da irgendwie in seine Heimat wollte, whatever, aber technisch gesehen gehört er in diese Liga noch nicht. Von daher mal gucken, ob da mit Christian Eichner und Lars Stindl, die sich ja auch noch von früher kennen, eventuell Potenzial für mehr ist. Der KSC startet jedenfalls am ersten Spieltag beim VfL Osnabrück, ehe es dann im Heimspiel gegen den HSV das erste Mal so richtig ernst wird. Und im Pokal geht es am Freitag, dem 11. August, zum FC Saarbrücken. Holstein Kiel, die letztes Jahr den 8. Platz in der zweiten Liga errungen haben, ist für mich so irgendwie so ein kleines bisschen die graue Maus der zweiten Liga, aber im positiven Sinne, also nur um das mal klarzustellen. Kiel ist eine Mannschaft, die ist irgendwo, bis auf die Male, wo sie in der Relegation waren, überraschenderweise, ist irgendwie so eine Mannschaft, die ist immer im Mittelfeld unterwegs, aber nie, muss sich nie richtig Sorgen machen. Also gefühlt ist der Abstiegskampf, ist da irgendwie selten Thema gewesen im hohen Norden. Und dadurch, dass sie aber auch nicht, bis auf, wie gesagt, die benannten Ausnahmen, eigentlich selten um den Aufstieg mitgespielt haben, sagt Platz 8 dann irgendwie auch eine Menge aus. Man ist so genau in der Mitte, muss sich kaum Sorgen um irgendwie was machen. Mal gucken, ob sich das dieses Jahr eventuell ein bisschen verändert, denn der Verein musste eine ganze Menge Abgänge hinnehmen. Wir haben zum einen Finn Bartels, auch lange Leistungsträger, der seine Karriere jetzt beendet. Stefan Teske, Alexander Ignjowski, Simon Lorenz, Mikkel Kierkeskov sind alles Spieler, bei denen noch nicht mal feststeht, wo sie jetzt demnächst spielen werden. Wer weiß, ob da noch Potenzial besteht, vielleicht irgendwie noch jemanden zurückzuholen. Einer der wichtigsten Achsen in der Defensive mit Hauke Wahl wechselt zum direkten Konkurrenten nach Hamburg, zum FC St. Pauli. Alexander Mühling geht in die dritte Liga zum SV Sandhausen und quasi Okshir Reed geht zurück zum VfL Osnabrück, wo er ja damals am Anfang seine Karriere ja so ein bisschen den Startpunkt genommen hat, wenn man so will. Auf der Gegenseite stehen als Neuzugänge Karl Johansson aus Dänemark, Bamuaka Simakala, der letztes Jahr für Osnabrück einen ganz, ganz großen Anteil daran hatte, dass die Veilchen jetzt wieder in der zweiten Liga spielen können. Und von der zweiten Mannschaft des BVB wechselt Tom Rothe nach Kiel. Definitiv auch ein Spieler mit viel Potenzial. Mal gucken, ob die Störche den direkt von Anfang an gut einbauen können. Ob Marcel Rapp da eine Perspektive für den jungen Mann sieht. Kiel hat letztes Jahr als einziger Club der gesamten zweiten Liga keinen einzigen Platzverweis erringen können oder ja bekommen, wenn man so will. Nichtsdestotrotz, was sehr, sehr witzig ist, dass Kiel in der Fairness-Tabelle trotzdem nur den dritten Platz belegt, denn mit 67 gelben Karten hatten sie da um einiges mehr als die vor ihnen stehenden Paderborner und Heidenheimer. Heidenheimer auch als erster der Fairness-Tabelle und als erster aufgestiegen, was echt sehr, sehr beeindruckend ist. Außerdem hat Kiel die meisten Tore in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielt, was auch eine Qualität an und für sich ist. Nochmal zu sagen, wir setzen jetzt nochmal den Nadelstich, bevor es dann in die Pause geht. Währenddessen, also wie gesagt, zum Beispiel die Tore nach der 90. Minute sind immer wesentlich mehr, weil die Nachspielzeit schlichtweg auch einfach viel länger ist. Und weil es da auch nochmal, ne, weil dann nochmal der letzte Push so gemacht wird, während bei der Halbzeit oder vor der Halbzeit ja oftmals eher gesagt wird, wir setzen jetzt nochmal den Gang zurück und gucken mal, dass wir in die Pause kommen. Aber Kiel mit 3 Treffern kurz vor der Halbzeit immer nochmal ein bisschen nachgelegt. Für die Kieler geht es am ersten Spieltag zu Eintracht Braunschweig, am zweiten Spieltag dann die Heimeröffnung gegen Greuther Fürth, ehe es dann im Pokal am Samstag, dem 12. August, zum 1. FC Gütersloh nach Ostwestfalen geht. Den Abschluss der ersten Tabellenhälfte des letzten Jahres bietet der 1. FC Kaiserslautern. Die Roten Teufel nach dem Wiederaufstieg in die zweite Liga tatsächlich relativ erfolgreich dabei für eine lange Zeit, ehe sich das Ganze gegen Ende so ein kleines bisschen relativiert hat. Also die Saison war am Anfang definitiv ein bisschen ja, stärker, die Leistung der Mannschaft von Dirk Schuster, ein wenig kompetenter als am Ende der Saison. Was cool ist, wenn man das Ganze jetzt betrachtet, ist, dass sich bei Kaiserslautern kadertechnisch eigentlich nicht viel tut. Also es ist eine ähnliche Mannschaft, lediglich ein paar Neuzugänge, die man verzeichnen kann, unter anderem Jan Elvedi von Absteiger Jahn Regensburg, Timo Puchacz, ich werde den langen Timoteusz Puchacz von Union Berlin wurde ausgeliehen, Tobias Rasche kommt von Greuther Fürth und Richmond Tachy vom SC Paderborn. Aber das ist es dann im Grunde auch. Die Lauterner haben nicht mal wirklich einen nennenswerten Abgang zu beklagen. Und das sagt auch schon einiges über die Stabilität aus, die nach langen Jahren von Krisen über Krisen bis hin zu den nächsten Krisen jetzt dazu führt, dass der FCK sich möglicherweise wieder in der zweiten Liga festsetzen kann. Was definitiv ein Gewinn nicht nur für die zweite Liga ist, sondern für alle Beteiligten. Kaiserslautern hat eine riesengroße Tradition. Das Stadion ist selbst in der dritten Liga, wo ich das teilweise beobachten konnte, immer wieder voll gewesen. Also 40.000 oder mehr Leute auf dem Betze, das ist echt eine Wahnsinnsstimmung. Und jetzt gerade, wenn man es endlich schafft, wieder in der zweiten Liga auch regelmäßig Fuß zu fassen und da Stabilität zu finden und nicht wieder unten reinzurutschen, wird der FCK da durchaus eine gute Rolle spielen und mit Sicherheit auch keine Probleme haben, was den Abstiegskampf angeht. Also mit Dirk Schuster haben sie einen der kompetentesten Trainer der ganzen Liga, der aus dem Kader ja alleine letztes Jahr schon echt eine Menge gemacht hat. Und wenn da jetzt die Neuzugänge auch noch einschlagen und eventuell feste Positionen einnehmen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass Kaiserslautern mit dem Abstiegskampf erst recht nichts zu tun haben wird. Die Frage, die sich stellt, und das ist einer der wichtigsten Stats aus dem letzten Jahr, in der Hinrunde war Kaiserslautern nach dem 17. Spieltag Vierter, also sehr, sehr weit oben dabei, während die Rückrundentabelle den FCK als 15. ausweist. Also ein ähnlich deutlicher Leistungsabfall wie bei ein, zwei anderen Mannschaften, über die wir schon gesprochen haben. Und das muss der FCK in diesem Jahr auf jeden Fall abfangen, denn die Mannschaft ist natürlich eventuell durch weniger Veränderungen leicht ausrechenbar. Aber, und das ist auch ein Zeichen der Moral, die diese Mannschaft hat, sie sind 23 Mal in der Saison in Rückstand gewesen in einem Spiel und haben mehr als die Hälfte davon, 12 Mal, noch gepunktet. 3 Mal sogar gewonnen und 9 Mal immerhin noch ein Unentschieden geholt. Das sagt eine Menge über die Mentalität dieser Roten Teufel aus, die es am Anfang aber nicht leicht haben. Das erste Spiel vor einem ausverkauften Betze gegen St. Pauli und am zweiten Spieltag geht es gegen den Favoriten der Liga, den FC Schalke, in Gelsenkirchen, ehe es dann im Pokal am 13. August am Sonntag gegen Rot-Weiß Koblenz geht. Also eine Art Lokalduell, wenn man das so nennen möchte. So, damit haben wir die obere Tabellenhälfte schon mal abgehakt. Die Clubs, die vor allen Dingen zu einem Großteil zumindest wahrscheinlich in einem oberen Spielfeld der zweiten Liga in diesem Jahr mitspielen werden. Bevor wir den Sprung in die untere Tabellenhälfte machen, machen wir jedoch ganz kurz einmal eine schnelle Pause zum, ja, weiß ich nicht, Kaffee holen, pinkeln gehen, was auch immer ihr so braucht und sind gleich wieder da. Wenn ihr auch mal Lust habt, euch im Fansofußballpod über eure Lieblingsmannschaft, die Bundesliga oder alles, was mit Fußball zu tun hat, zu unterhalten, meldet euch einfach. Bei fanso-sports auf Twitter oder Instagram oder schreibt mir eine Mail, fansosports@gmail.com. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal dabei wärt. Weil ganz ehrlich, was gibt es Besseres, als einfach zu zweit über Fußball zu reden? Wir steigen in die zweite Hälfte der Zweitligatabelle ein mit einer Mannschaft, die sich definitiv nicht mehr dort finden will, wenn die nächste Saison im Mai 2024 endet. Das ist Hannover 96. Hannover hat definitiv höhere Ansprüche, als nochmal als Zehnter der Tabelle in der zweiten Liga zu enden. Wobei man sich wirklich fragen muss, was macht diese Mannschaft seit Jahren falsch? Das ist irgendwie echt faszinierend. Hannover möchte laut nicht nur Martin Kind, sondern mehr als genug Fans definitiv wieder oben angreifen. Aber woran liegt es, dass es seit Jahren irgendwie nicht wirklich gelingt? Ich verstehe das definitiv auch nicht. Hannover ist keine schlechte Mannschaft, aber aus irgendwelchen Gründen schaffen sie es nicht, aus den Leuten das Beste rauszuholen. Stefan Leitl jetzt als Trainer, der wird definitiv auch in dieser Saison wieder so ein Rätsel vor sich haben, hinzubekommen, was der Anspruch eines so großen Clubs auf jeden Fall ist. Man sieht, die Stadien bleiben mittlerweile halb leer. Das, was wirklich traurig ist, weil Hannover ist ja schon auch ein Fußballclub und eine Tradition, die, wenn nicht in die erste Liga gehört, zumindest in den oberen Bereich der zweiten Liga oder zumindest darum mitspielen sollte, was den Aufstieg angeht. Mal schauen, ob die dieses Jahr dabei sein werden. Sie haben auf jeden Fall Marius Wörl von 1860 München geholt, Bright Ari Mbai, vom FC Bayern nach einer Leihe fest verpflichtet, dazu Brooklyn Eze von Wien Wiesbaden, Max Christiansen von Greuther Fürth, aber mit, also eindeutig der wichtigste Transfer dieser ja, Sommerserie für Hannover ist Marcel Halzenberg, der aus Leipzig zurückkehrt in seine Heimat, was ja wohl anscheinend auch ein ziemlicher Wunsch von Halstenberg war, dass er definitiv da in Hannover jetzt seine Karriere nochmal ja so ein bisschen, ja, im Endeffekt wirklich ausklingen lassen will, was echt natürlich auch schon einiges aussagt. Ich glaube, ich weiß nicht, wie alt Marcel Halstenberg ist, ich würde jetzt blind einfach mal tippen, Anfang 30, aber dann in die zweite Liga zu Hannover zu gehen, ist natürlich auch schon ein Statement, wenn man da bei Leipzig dann irgendwann auch einfach, ja, leistungstechnisch rausfällt. Abgänge hat Hannover zu verzeichnen mit Hendrik Weidand, der relativ jung seine Karriere beendet. Dazu fallen Sebastian Kerk und Tim Walbrecht weg. Hannover hat in der letzten Saison ein ähnliches Phänomen erlebt wie einige andere Mannschaften, dass die Hin- und Rückrunde eben krass unterschiedlich waren. In der Hinrunde mit Platz 5 definitiv noch in der Verlosung dabei, in der Rückrunde 16. Also der quasi fast auf dem Abstiegsplatz nur für die Rückrunde, mit der schlechtesten Abwehr der Rückrunde in 17 Spielen 37 Gegentore. Das ist schon auch eine deutliche Message daran, dass man dieses Jahr eine Konstanz aufbauen will, die über die ganze Saison hält. Und für die ersten Gegner bietet sich das durchaus an. Wir haben am ersten Spieltag ein Heimspiel gegen Aufsteiger Elversberg und am zweiten Spieltag das Duell der enttäuschten Mannschaften beim 1. FC Nürnberg. Und im Pokal geht es am Freitag, dem 11. August, für Hannover nach Sandhausen. Also das ist doch durchaus eine Möglichkeit, da mal einen guten Start hinzubekommen in die neue Saison, würde ich sagen. In meinen Augen ist Platz 11 zu erreichen für einen Aufsteiger definitiv eine erfolgreiche Saison. Und ich glaube, das würde auch der 1. FC Magdeburg von sich behaupten, der eben den besagten 11. Platz im letzten Jahr erreichen konnte. Unter Christian Titz hat sich die Mannschaft stabilisiert nach dem sehr, sehr souveränen Aufstieg aus der 3. Liga. Jetzt dann auch quasi gefangen und will in der 2. Liga sich natürlich jetzt festsetzen. Was durchaus möglich erscheint. Bei der Qualität, die der Kader mittlerweile hat, kann ich mir das durchaus vorstellen. Ob sie nochmal so sicher tatsächlich in sichere Fahrwasser gelangen können, wie im letzten Jahr, wird sich zeigen. Gerade bei den Zugängen und bei der Qualität der Leute, die sie geholt haben, kann man das aber definitiv denken. Denn zum einen haben wir dort Jean Hugonet aus Lustenau stehen, Alex Neuenberger von der Spielvereinigung Bayreuth, den ich letztes Jahr öfter in der 3. Liga gesehen habe, der definitiv Potenzial für einen Zweitligaspieler hat. Dann haben wir Tatsuya Ito, der letztes Jahr schon in Magdeburg war, jetzt aber tatsächlich fest verpflichtet wurde. Der wahrscheinlich wichtigste Transfer ist Ahmed Aslan, der Top-Torjäger der 3. Liga letztes Jahr von Dynamo Dresden, wurde aus der 3. Liga geholt, für den Zweitliga-Spielbetrieb quasi jetzt für Magdeburg klargemacht. Und ein sehr interessanter Transfer aus meinen Augen ist Julian Pollersbeck. Vielleicht erinnern sich einige noch von euch, der Torwart damals aus Kaiserslautern, glaube ich, aus der Jugend original, der ja dann sehr, sehr seltsamen Karriereweg gemacht hat, war in Hamburg, dann irgendwie ging es da nicht weiter, dann auf einmal war er bei Olympique Lyon und von dort aus kommt er jetzt nach Magdeburg zurück, um eventuell Torwart Reimann da die Spitzenposition streitig zu machen. Sehr interessante Info über Julian Pollersbeck wusste ich auch nicht. Er ist sehr interessiert an US-Sport und hat einen eigenen Podcast über das Thema Baseball. Ich weiß nicht, wer das wissen wollte. Jetzt wisst ihr es auf jeden Fall. Der Podcast heißt Bases Loaded mit Julian Pollersbeck und ich glaube, er hat noch irgendwie ein, zwei Kollegen, Freunde, wie auch immer dabei. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant zu lernen, dass Julian Pollersbeck einen eigenen Baseball-Podcast hat. Zurück zum FC Magdeburg. Die verlieren an Transfers außerdem Alex Bittroff, einen klassischen Routinier, eventuell auch so ein Spielertyp Herz der Mannschaft, wenn man das so sagen möchte. Kai Brünker geht nach Saarbrücken, Andreas Müller, Jugendspieler, wechselt nach Darmstadt und Moritz Quarteng zum VfL Bochum in die erste Liga. Auch das ein sehr, sehr schwerwiegender Verlust, vor allen Dingen offensiv betrachtet, den der FCM natürlich dann hofft, relativ schnell zu kompensieren. Witzigerweise hatte der FC Magdeburg den meisten Ballbesitz im Schnitt in der 2. Liga letztes Jahr mit über 60%. 61,2% Ballbesitz für einen Aufsteiger. Das ist schon auch sehr, sehr speziell und was Besonderes. Und mit Tatsuya Ito hatten sie außerdem den besten Joker der 2. Liga letztes Jahr, der 5 Tore und 4 Vorlagen erzielen konnte. Magdeburg steigt auch mit einem relativ machbaren Startprogramm in die 2. Liga ein in diesem Jahr. Es geht erst zum Aufsteiger nach Wehen, ehe dann ein Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig ansteht. Und dann geht es im Pokal gegen den Zweitliga-Absteiger aus der letzten Saison, gegen Jahn Regensburg. Das Spiel findet erst am Montag, den 14. August, statt. Eine interessante Begebenheit aus der letzten Saison der 2. Liga waren definitiv die Erstliga-Absteiger Greuther Fürth und Arminia Bielefeld, die beide nicht auch nur ansatzweise den Anspruch gezeigt haben, eventuell wieder um den Wiederaufstieg mitspielen zu können, sondern stattdessen ging es für Bielefeld sogar komplett runter bis in die 3. Liga. Und auch Greuther Fürth, die am Ende dann 12. wurden, haben lange Zeit lang echt darum gekämpft, sich eventuell davon den Abstiegsplätzen fernzuhalten. Also das war keine leichte Aufgabe, die Alexander Zorniger dann übernommen hat. Er hat es im Endeffekt hinbekommen, Fürth hat sich ein bisschen stabilisiert und endet dann quasi im neutralen Mittelfeld. Aber nichtsdestotrotz, das war definitiv auch nicht der Anspruch, den man, glaube ich, als Fürth einfach hat, denn man hat, wie gesagt, im Jahr davor 1. Liga gespielt, man möchte bestimmt auch sich jetzt nach dieser, ja, ich will nicht sagen krisengeschüttelten Saison, weil wenn man das mit Bielefeld vergleicht oder auch mit anderen Mannschaften, dann stand Nürnberg da schon ein bisschen, dann stand Fürth, mein Gott, jetzt habe ich das sogar mit den Franken verwechselt, stand Fürth sogar ein kleines bisschen stabiler da als einige andere Mannschaften. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, zumindest der Angriff in die obere Tabellenhälfte wird dieses Jahr auf jeden Fall wieder das Ziel sein. Wenn man die Neuzugänge betrachtet, scheint das auf jeden Fall gut möglich zu sein. Dennis Rebeni aus Paderborn ist ein sehr, sehr guter Stürmer. Kerim Çalhanoğlu kommt von Schalke, der letztes Jahr noch in Sandhausen gespielt hat. Tim Lemperle und Jonas Urbig wurden beide aus Köln ausgeliehen. Beides junge Spieler, beide talentiert. Jonas Urbig hat letztes Jahr bereits in Regensburg gezeigt, was er für ein Torwarttalent ist. Und dann haben wir noch Robert Wagner vom SC Freiburg 2 ursprünglich, der auch ein Riesentalent ist. Dazu kommt dann auch noch Jermaine Konsbruch, der letztes Jahr bei Bielefeld gespielt hat. Abgänge zu verschmerzen hat Fürth teilweise auch im routinierten Bereich mit Sebastian Griesbeck, der nach Braunschweig wechselt. Tobias Rasche geht zum 1. FC Kaiserslautern. Jeremy Duziak zur Hertha. Das ist wahrscheinlich mit der härteste Abgang, den die Fürther verschmerzen müssen. Und Max Christiansen wechselt zu Hannover 96. Also das ist natürlich dann schon echt hart. Soweit ich weiß, steht auch noch in der Diskussion, dass Ragnar Ache ja, der ja ohnehin, ich glaube, dann eigentlich Frankfurt ursprünglich gehört, dann auch nicht mehr da bleiben soll. Also Fürth wird es schwer haben. Vor allen Dingen, weil in der letzten Saison bereits 11 Torschützen nur für 44 Fürther Tore verantwortlich waren. Also da war die Mannschaft durchaus recht ausrechenbar. In der Auswärtstabelle gab es lediglich 10 Punkte für Fürth. 10 Punkte. Das ist der schlechteste Wert der gesamten zweiten Liga. Zu Hause im Frankenland waren sie immerhin Siebter. Das ist ein erheblicher Unterschied. Aber 18. in der Auswärtstabelle, das ist natürlich ein Wert, der für einen Kandidaten aus dem unteren Feld spricht. Die Saison beginnt für Fürth dann wieder zu Hause, was natürlich dementsprechend ein Vorteil sein könnte, gegen den SC Paderborn. Dann geht es in den hohen Norden nach Kiel und am Samstag, den 12. August, spielen die Fürther beim Halleschen FC aus der dritten Liga. Ich hatte gerade bereits Holstein Kiel als graue Maus des Nordens, also sozusagen als optimistische graue Maus ausgemacht, die im oberen Mittelfeldbereich spielt. Mit Hansa Rostock kommen wir nun noch zu der Mannschaft, die tatsächliche, ja eher negativ orientierte graue Maus ist, wenn man so will, die lange Zeit um den Klassenerhalt kämpfen mussten und auch lange Zeit unten drin waren, bis sie dann endlich eine Phase geschafft haben, wo es um mehr ging und wo sie dann auf einmal die Punkte geholt haben, die notwendig waren. Aber wenn man sich die Statistiken anguckt, sobald Hansa in einem Spiel in Rückstand geraten ist, haben sie nicht mehr gewonnen. Das heißt, man kann im Grunde von vornherein ausrechnen, okay, wir liegen zurück, da holen wir nicht mehr viel. Sie haben nach 20 Spielen haben sie in Rückstand gelegen. 3 Unentschieden sind dabei lediglich rumgekommen, also nur 3 Punkte. Ansonsten 17 Niederlagen. 16. in der Heimtabelle, was ich total, also unglaublich eigentlich finde, weil das Ostseestadion und die Hansa-Fans, die machen da einen Rabatz teilweise. Die Stimmung ist sehr, sehr gut in Rostock normalerweise. Und ich hoffe, dass sie das dieses Jahr schaffen, wieder so ein bisschen auch zu entfachen, weil eigentlich ist das das, worauf sie ihre Stärke und ihren Wert legen sollten, Hansa. Mal gucken, ob Alois Schwarz und die Mannschaft, zu der einige neue dazugekommen sind, das dieses Jahr schaffen können. In meinen Augen auch teilweise sehr, sehr gute Leute. Also Yannick Bachmann vom SV Sandhausen ist dabei, Alexander Rossipal aus Mannheim, guter Spieler aus der dritten Liga, 2 Neuzugänge aus Bielefeld, einmal Oliver Hüsing und Sebastian Vassiliadis. Dann haben wir den Bruder von David, Christian Kinzombi, ebenfalls aus Sandhausen, und Sapred Singh, der aus Regensburg kommt, ja, ehemaliges Talent des FC Bayern, der in der zweiten Liga dann viele Erfahrungen sammeln konnte. Das sind gute Leute. Wenn Alois Schwarz da eine gute Mannschaft draus bilden kann, dann sollte Rostock sich auch wieder stabilisieren und mit dem Abstiegskampf nicht so viel zu tun haben. Ist natürlich die Frage, ob das so gelingt. Vor allen Dingen, weil einige Spieler, die einen gewissen Wert für Rostock im letzten Jahr gehabt haben, auch gehen mit Frederik Ananou, Ryan Malone und Lukas Fröde. Das sind auch Spieler, die zumindest regelmäßig spielten. Und jetzt müssen diejenigen, die letztes Jahr teilweise ihre Leistungen nicht gebracht haben, dann auch zeigen, dass sie wieder für diese Mannschaft brennen und die richtigen Leistungen bringen können. Das ist besonders im Sturm natürlich der Fall. Also Kai Pröger war letztes Jahr wahrscheinlich der beste Spieler, den Rostock in der Offensive hatte. Aber ein John Verhoek, für den ich immer noch, ein sehr, sehr gespaltenes Verhältnis habe ich zu dem aufgrund seiner Historie mit dem MSV Duisburg. Aber technisch gesehen sind das Spieler, die eigentlich bessere Leistungen bringen sollten, als sie das im letzten Jahr getan haben. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das dann im Endeffekt so passiert. Rostock startet zu Hause, was auch, wie gesagt, für dieses Jahr hoffentlich ein Vorteil sein wird gegen den ersten FC Nürnberg. Und am zweiten Spieltag geht es zum Drittligameister des letzten Jahres, zu der SV Elversberg. Und dann im Pokal am Sonntag, den 13. August, geht es zum FSV Frankfurt. Das ist natürlich auch ganz spannend zu beobachten. Einer der Clubs, der möglicherweise die größte Vereinshistorie oder eine der größten Vereinshistorien im Abstiegskampf der zweiten Liga mitbringt, ist, naja, der Club, also der erste FC Nürnberg, die letztes Jahr 14. geworden sind und sich seit Jahren so ein bisschen immer weiter Richtung dritte Liga orientieren. Also nach dem Abstieg vor, ich glaube, es ist jetzt die 5. Saison zweite Liga, die sie jetzt spielen werden, also die Resultate sprechen da echt nicht für den Club. Also nach dem Abstieg 16. geworden, nur in der Relegation durch die Auswärtstorregel gegen den FC Ingolstadt drin geblieben. Danach 11., danach einmal 8. und jetzt 14. Also Nürnberg hat den Anspruch, wirklich sich in Richtung erste Liga zu orientieren, sportlich gesehen zumindest verloren, und versucht jetzt erstmal überhaupt in irgendeiner Form Stabilität in den Kader und auch den ganzen Verein zu kriegen. Dazu soll Christian Fjell, der neue Trainer und ehemalige Spieler des Clubs, dann auch beitragen, hoffentlich mit der neuen Mannschaft, die er jetzt zur Verfügung hat. Es sind ja einige Leute auch gegangen jetzt in der Vergangenheit, vor allen Dingen Top-Torjäger Kwad Wodua, der nach Razgrad in Bulgarien gewechselt ist. Das ist natürlich ein schwerwiegender Verlust in der Offensive. Auch Spieler wie Pascal Köpke, der in die dritte Liga wechselt, Fabian Nürnberger war einer der Leistungsträger, geht jetzt nach Darmstadt. Dani Blum ist nicht mehr da und Erik Schuranov wechselt zu Maccabi Haifa nach Israel. Dafür geholt wurden Ivan Marquez aus Nijmegen in den Niederlanden, Daichi Hayashi, ein Japaner, der aus Belgien in Sint-Truiden ausgeliehen wurde. Jens Kastrop wurde nach seiner Leihe vom 1. FC Köln fest verpflichtet. Jannes Horn aus Bochum wurde ebenfalls fest verpflichtet. Und jetzt zuletzt noch Joseph Hungbo aus Watford in England, zu dem ich zugegeben nicht allzu viel weiß, aber ich vermute mal, dass der als Stürmer eventuell Dua dann ersetzen soll. Also der Club orientiert sich da in eine interessante Richtung. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Offensive gerade letztes Jahr das Problem war und man dann den besten Stürmer abgeben will. Also letztes Jahr hat der 1. FC Nürnberg, und das ist in meinen Augen eine crazy Statistik, mehr Spieler eingesetzt als Tore erzielt. Die haben 34 Spieler eingesetzt, also quasi einen Spieler für jedes Spiel, und haben nur 32 Tore erzielt. Und ein weiterer Punkt, der das Ganze auch noch crazy macht, ist, sie haben 6 Tore in der Nachspielzeit, also nach den 90 Minuten, erzielt. Das heißt auch, dass sie in der regulären Spielzeit davor nur 26 Tore machen konnten. Was wirklich ein bitteres Zeugnis ist für so einen großen Verein in der zweiten Liga. Der am ersten Spieltag bei Hansa Rostock startet, hatten wir gerade schon gehört, und am zweiten Spieltag zu Hause gegen Hannover 96 spielen wird. Ein durchaus machbarer Start, könnte man meinen, wobei Hannover natürlich auch jetzt wieder mehr erreichen will als letztes Jahr. Und dann geht es im Pokal gegen den FC Oberneuland aus der Nähe von Bremen, wenn ich mich recht entsinne, und das an einem Samstag. Eintracht Braunschweig war letztes Jahr die Mannschaft, die uns vor ein sehr, sehr interessantes Rätsel gestellt hat, nämlich die Frage, okay, wir haben unser Ziel erreicht, den Klassenerhalt knapp, aber wir haben ihn erreicht, wir sind 15. geworden, sogar über der Relegation. Was machen wir jetzt? Na, feuern wir doch den Trainer, der hat doch sein Ziel erreicht, aber irgendwie gefällt er uns nicht. Also, das war eine sehr, sehr, irgendwie, im Hintergrund ist diese Nachricht irgendwie publik geworden, aber dennoch, ja, also es ist eine interessante Tatsache, dass dann einfach gesagt wird, okay, ne, wir haben es geschafft, alles gut, aber trotzdem ist auf einmal der Trainer nicht mehr da. Der wurde durch Jens Hertel jetzt ersetzt, den einige von uns noch aus Magdeburg und Rostock wahrscheinlich kennen. Aber das ist schon eine sehr, sehr interessante Personalie. Es ist ja immer dieses Hintergrundgemurmel von wegen, okay, wir wissen natürlich nicht, was da hinter den Kulissen passiert ist und ob der da eventuell Stress mit Vereinsführung oder ähnliches hatte. Nichtsdestotrotz, ich finde solche Geschichten immer sehr, sehr lustig im Nachhinein zu betrachten, weil ich auch Michael Schiele für einen guten Trainer hielt. Aber gut, ich meine, die werden da ihre Entscheidung getroffen haben aus einem gewissen Grund. Von daher wird das interessant sein, abzuwarten, was da dieses Jahr auf die Eintracht zukommt. Kadertechnisch hat sich einiges verändert. Leistungsträger aus den letzten Jahren sind 2 zumindest, die jetzt nicht mehr da sind. Einmal Immanuel Ferrei, haben wir beim HSV bereits darüber gesprochen, den ich sehr, sehr gerne als Spieler mag. Ein offensiver Wirbelwind, der eine Menge Energie reinbringt. Und Jasmin Fejsic, der routinierte Torwart, der seine Karriere beendet hat und den Braunschweigern deswegen im Kasten nicht mehr zur Verfügung steht. Dazu haben wir noch Brian Henning, der in die dritte Liga wechselt, zu Viktoria Köln, und Tarsis Bonga, der zu 1860 München geht. Allerdings kommen auch einige Leute nach Braunschweig. Da haben wir unter anderem Marvin Rittmüller aus Heidenheim, Sebastian Griesbeck von Greuther Fürth. Dann haben wir Ryan Philipp aus Luxemburg, aus Hesperingen, der irgendwie einer der Topscorer international im letzten Jahr war in der luxemburgischen Liga. Auch eine sehr, sehr interessante Geschichte. Kaan Chaliskana wechselt aus Regensburg nach Braunschweig. Und dazu haben wir noch Youssef Amin und Sidi Sané, den jüngeren Bruder von Leroy Sané, über den wir gerade beim FC Schalke schon ganz kurz gesprochen haben, wechselt ebenfalls nach Braunschweig. Finde ich auch eine interessante Story. Also da werden wir mit Sicherheit auch eine Menge an Content darüber bekommen, dass Leroy Sané seinen Bruder anfeuert etc. bla bla. Das ist natürlich auch dann immer ganz schön, sowas mal zu sehen. Braunschweig hatte letztes Jahr den wenigsten Ballbesitz aller Zweitligisten mit 39,8%. Unter 40% Ballbesitz. Das ist Bayern gegen irgendwen. Also das ist, und das als Durchschnittswert über eine ganze Saison hinweg. Die haben kaum den Ball, sind 17. gewesen in der Auswärtstabelle, haben ihre Punkte hauptsächlich zu Hause geholt. Das wird ein schweres Jahr für Braunschweig. Also die werden definitiv wieder ordentlich kratzen müssen. Auch schon am ersten Spieltag gegen Holstein Kiel und danach in Magdeburg. Erst dann, und das ist eine richtige Aufgabe, an zwei Spielen nacheinander, immerhin zu Hause, aber trotzdem, gegen den FC Schalke geht zuerst im Pokal und dann am dritten Spieltag. Ich hoffe, ihr habt noch Luft für die letzten drei Mannschaften, die noch ausstehen. Das sind natürlich die drei Aufsteiger. Und da starten wir direkt bei der SV Elversberg, die ja das Beeindruckendste geschafft hat, was man gefühlt schaffen kann, den Durchmarsch von der Regionalliga in Liga 2, was natürlich einfach ein Wahnsinn ist. Also wenn man sieht, wie die Regionalliga-Aufsteiger in die dritte Liga aufsteigen und dann erstmal sich denkt, okay, die sind doch Kanonenfutter. So, die haben doch keine Chance. Also teilweise, das hat man ja auch in diesem Jahr wieder gesehen. Wir haben mit Bayreuth und Oldenburg zwei Aufsteiger gehabt, die sofort sang- und klanglos wieder runtergehen mussten. Aber die SVE hat einfach komplett durchgezogen. Die waren von Anfang an immer oben drin, haben es durchgezogen, haben auch wenn sie am Ende durchaus mal die ein oder andere kleine Schwächephase hatten, haben sie sich nicht davon abhalten lassen und sind einfach bis in die zweite Liga durchmarschiert. Das ist definitiv eine Leistung, die man anerkennen muss. Und jetzt ist die Frage natürlich, geht der Sensationslauf der Saarländer jetzt auch in der zweiten Liga weiter? Kurze Antwort, vermutlich nicht. Also, ich meine, klar, man sagt das immer so leicht, weil auch letztes Jahr hätten wahrscheinlich, wie gesagt, alle gesagt, mal gucken, ob das wirklich sowas wird. Nichtsdestotrotz, der realistische Gedanke des Ganzen ist, vermutlich muss sich die SVE jetzt auch im Abstiegskampf bewähren und dort auch einiges zeigen, um im Endeffekt dann drin zu bleiben. Aber sie haben immerhin das Beste draus gemacht. Sie haben gefühlt echt eine Menge gute Spieler aus Liga 2 und 3 dann auch noch verpflichtet, unter anderem mit Josef Boyamba von 1860 München, Dominik Martinovic, einer der besten Goalgetter in den letzten Jahren der dritten Liga aus Mannheim, Arne Sicker, zuverlässiger Außenverteidiger aus Sandhausen, mit Tim Boss ist ein neuer Torwart gekommen aus Magdeburg und Wahid Fahir aus Stuttgart ausgeliehen. Das, was jedoch am meisten schmerzt, ist der Abgang von dem letztjährigen Drittliga-Topstar Nick Woltemade, den sie aus Bremen ausgeliehen hatten, der jetzt wieder in Bremen ist, zurückgegangen ist nach einer Wahnsinnssaison, in der er wahrscheinlich, also ich glaube, er wurde sogar zum besten oder zum Spieler der Saison in Liga 3 gewählt. Dementsprechend tut das natürlich richtig weh. Vor allen Dingen, weil er auch dazu beigetragen hat, und jetzt zu den Stats zu kommen, dass Elversberg der mit Abstand beste Angriff der dritten Liga war, mit 80 Treffern in 38 Spielen. Dahinter die beiden anderen Aufsteiger Wehen und Osnabrück mit 71 und 70 Toren. Und vor allen Dingen hat Elversberg es auch noch geschafft, gleichzeitig die fairste Mannschaft zu sein, die meisten Tore in der ersten Halbzeit zu erzielen mit 44, 55 Stürmertore zu erzielen. Und 11 Clubs in der dritten Liga haben nicht mal 55 Tore insgesamt erzielt. Das zeigt die Dominanz, die dieser Club in der letzten Saison in der dritten Liga auf den Platz gebracht hat, was wirklich einfach eine beeindruckende Leistung ist im Nachhinein betrachtet. Nichtsdestotrotz geht man jetzt natürlich als Außenseiter in die Saison und das gefühlt auch in jedes Spiel. Auch am ersten Spieltag, wo es nach Hannover geht, am zweiten Spieltag, wo dann das erste Heimspiel der Saison ansteht gegen Hansa Rostock und im Pokal gegen Mainz 05 am Samstag, den 12. August. Ich weiß nicht, vielleicht fragt ihr euch ja, warum ich die ganze Zeit immer die Daten von den Pokalspielen noch neben erwähne. Das ist einfach eine Eigenheit, die ich mir so angewöhnt habe, weil wir in der ersten Pokalrunde immer sehr, sehr viele Partien haben. Und da erstmal ich mir immer so ein bisschen sortiere, okay, wann sind die Spiele überhaupt, während man das an einem normalen Zweitligaspieltag in meinen Augen relativ überblicklich mal eben ganz gut auch nachvollziehen kann. Und auch dabei im Pokal sowie in der zweiten Liga ist natürlich der VfL Osnabrück, der als Dritter den direkten Aufstieg in die zweite Liga geschafft hat, aus der dritten Liga. Was natürlich daran liegt, dass der SC Freiburg 2, also die zweite Mannschaft, den zweiten Platz in der Saison errungen hat, aber nicht aufsteigen darf, da die zweiten Mannschaften ja nur bis maximal in die dritte Liga hochgehen können, hat der VfL Osnabrück davon natürlich profitiert und dementsprechend jetzt den direkten Aufstieg quasi von Platz 3 aus klar gemacht. Und die wichtigste Frage, die man zu Osnabrück eigentlich stellen kann, ist im Grunde eine mediale Frage, nämlich wie viel Schweinsteiger-Content werden wir bekommen? Tobias Schweinsteiger ist der Trainer des VfL Osnabrück und jeder von euch, der immer mal wieder die Sportschau geguckt hat, wenn Osnabrück in der dritten Liga dort gespielt hat, der wird festgestellt haben, dass es immer wieder Schweinsteiger-Content gab. Bastian Schweinsteiger gratuliert seinem Bruder zum Fastaufstieg und jetzt fehlen nur noch so und so viele Punkte. Jetzt in der zweiten Liga, als ob das nicht noch mehr wird. Also als ob wir nicht noch wesentlich mehr Schweini-Content in unseren Medienmaschinen am Ende haben. Davon gehe ich jetzt einfach spontan mal aus. Kurz zum Sportlichen, was auch eine Rolle spielt. Osnabrück hat Lars Kehl von der zweiten Mannschaft des SC Freiburg geholt. Ein sehr, sehr guter Mittelfeldspieler. Quasi Vried ist aus Kiel ausgeliehen worden, der ja eine Osnabrücker Vergangenheit hat, der auch schon eine große Rolle beim VfL gespielt hat. Başkim Aydini kommt aus Sandhausen, Dave Gnase aus der dritten Liga aus Saarbrücken, Charalambos Makridis und Maxi Thalhammer kommen aus Regensburg, sowie Christian Conte aus Dresden und Torwart Lennart Grill wurde von Union Berlin ausgeliehen. Transfers bzw. Abgänge sind es zwei, die durchaus da zu nennen sind. Einmal haben wir Marc Haider, ewiger Osnabrücker Routinier, der jetzt in die Regionalliga wechselt zu Lotte, und Bamuaka Simakala, einer der Leistungsträger der Mannschaft letztes Jahr, geht zum Konkurrenten nach Kiel in den hohen Norden. Das ist ein sehr, sehr großer Verlust in der offensiven Abteilung. Aber mit den Neuzugängen könnte ich mir vorstellen, dass die Veilchen das durchaus einigermaßen abfangen können. Die haben im letzten Jahr bereits nicht allzu viele Spieler eingesetzt. Mit 25 haben nur Elversberg und Halle genauso viele Spieler eingesetzt. Der eigentliche Faktor, warum Osnabrück dann tatsächlich den Aufstieg schaffen konnte, war jedoch die starke Rückrunde, in der sie mit Abstand in der Rückrundentabelle den ersten Platz einnehmen, nachdem sie nach der Hinrunde nur Achter waren und schon gar nicht mehr wirklich in der Verlosung dabei waren. Was eine Menge über die Moral und über den Kampfgeist der Mannschaft aussagt, den sie natürlich auch am ersten Spieltag gegen Karlsruhe, dann in Paderborn und dann im Pokal gegen den ersten FC Köln hoffentlich auf den Platz bringen können und wollen. Last und wahrscheinlich auch least, zumindest aus meiner Sichtweise, haben wir die SVW in Wiesbaden, die als Vierter in der Relegation den Aufstieg geschafft haben. Wie gesagt, die Besonderheiten der dritten Liga mit den zweiten Mannschaften. Gegen Bielefeld gelang der Aufstieg sehr, sehr souverän. Ich glaube, es war die eindeutigste Dritt- und Zweitliga-Relegation, die wir je gesehen haben. Unter Trainer Markus Koczynski ist denen da ordentlich was gelungen und Bielefeld musste in die dritte Liga gehen. Nur ganz ehrlich, wer schaut sich den Kader und die Mannschaft und den Verein wie in Wiesbaden an und denkt sich, boah, das ist ein Zweitligist? Also, ich möchte da wirklich keinem zu nahe treten, aber wenn man jetzt auch die Transfers bedenkt, die den Verein verlassen haben, zum Beispiel, ne, mit, wir haben Dennis Kempe, Johannes Wurz, Brooklyn Eze und vor allen Dingen auch Benedikt Hollerbach, bei dem Stand jetzt zumindest noch nicht klar ist, wohin er genau geht, aber er wird halt nicht bei wen bleiben. Er hat Bundesliga-Angebote mehrfach gehabt, irgendwie das mit Köln ist ja wohl gescheitert und dann war Union, aber wir schauen mal, wo das am Ende dann auch wirklich endet. Aber was halt wichtig ist, Wien hat einige Verluste hinnehmen müssen, Personal, und auf der anderen Seite sieht es auch einfach aus wie eine Drittligamannschaft. Wie gesagt, no shame, aber für mich ist Wien irgendwie die Mannschaft, wo ich mir denke, okay, das wird auf jeden Fall die größte Herausforderung, die in der dritten Liga zu halten. Auch wenn es durchaus ein paar Transfers gibt, die zu, ja, ich sag mal, Optimismus anregen können. Antonio Jonic aus Aue, Amar Cacic aus den Niederlanden, aus Den Haag gekommen, Alexander Vukotic aus Belgien, Keenan Bennett kennen wir noch von der SV Darmstadt und Yunju Lee von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München ausgeliehen. Auch ein Talent, ein großes, was wir nicht unterschätzen dürfen. Von daher, wen hat durchaus die Chancen, das darf man nicht verachten. Allerdings wage ich immer so ein bisschen nochmal darauf anzuregen, dass wir sehen, es gibt immer so die ein oder andere Mannschaft, bei der man einfach hinguckt und weiß, nee, du, das wird nix. Und das ist Wien dieses Jahr für mich. Also es scheint immer so einfach zu sagen, weil es halt der letzte Aufsteiger ist, ne? Und das sind immer diejenigen, bei denen man denkt, ach, die schaffen das doch sowieso nicht. Aber das hat natürlich auch einen gewissen Grund, den man nicht außen vor lassen darf. Wie gesagt, die eindeutigste Zweitliga-Relegation ever spricht natürlich dafür, dass sie auch was leisten können und wollen. Das ist natürlich dann auch durchaus spannend zu beobachten, ob sie das schaffen. Vor allen Dingen auch in den ersten Spielen gegen Magdeburg, einen Konkurrenten, definitiv im Kampf für den Klassenerhalt. Und am zweiten Spieltag geht es dann gegen die Hertha, wo ja dann die Frage ist, wie viel da tatsächlich zu holen ist. Zu beachten ist jedoch, dass Wien im Pokal erst ein bisschen später einsteigt, weil sie gegen RB Leipzig spielen, die ja am ersten Pokalwochenende eben nicht da sind, da der Supercup gegen den FC Bayern ausgetragen wird. Von daher haben sie da eine Woche Pause, was auch nicht unbedingt verkehrt ist. Damit sind wir am Ende angekommen. 18 Vereine, 3 Minuten für jeden. Ich finde, das ist einfach nur fair. Das ist ja immer, wie gesagt, das ist ja immer so ein bisschen das Ding, ne? Man sollte nicht zu viel Zeit auch mit den Großen nutzen. Allerdings, bevor wir hier aussteigen und die Folge für heute beenden, möchte ich zumindest noch eines übernehmen, denn natürlich sollten wir auch mal schauen, okay, wie wird die Saison denn ausgehen? Also was haben wir für Prognosen? Wer wird am Ende aufsteigen? Wer wird am Ende absteigen? Oben, unten, alles einmal mit drin. Damit dann am Ende Leute auch zu mir sagen können, du hast doch gar keine Ahnung. Du hast den und den auf Platz 7 angesetzt. Der ist aber 9. geworden. Dann lohnt sich das wenigstens. Dann kann man wenigstens vernünftig drüber streiten und sagen, okay, ja, da hast du echt Mist gebaut. Das war keine so eine gute Idee. Deswegen, schauen wir mal auf die Prognose. Ich habe mir dazu ein bisschen was überlegt, was ich gerne nochmal mit euch teilen möchte. Starten wir nochmal durch mit der Prognosetabelle für die zweite Liga Saison 23-24. Auf Platz 1 in meinen Augen der FC Schalke 04. Also das ist der klare Favorit für den Aufstieg, kommt direkt aus der ersten Liga mit einigen Kaderveränderungen, das stimmt schon. Nichtsdestotrotz sollten die Königsblauen der ganz, ganz klare Favorit auf den Wiederaufstieg sein. Auf Platz 2, der HSV. Ich bin der Meinung, dass es dieses Jahr schaffen wird. Und ich sage euch auch ganz klar, warum. Es gibt nämlich nur ein Argument. Und die Leute, die mich kennen, wissen das bereits. Es liegt am Abgang von Sonny Kittel. Sonny Kittel ist ein sehr, sehr guter Fußballspieler für Zweitliga-Verhältnisse, der absolut nicht das mitbringt, um Spiele zu gewinnen und Ziele zu erreichen. Sonny Kittel ist der Grund, warum der HSV in den letzten Jahren nicht aufgestiegen ist. Und er wird jetzt der Grund sein, warum er es dieses Jahr schaffen wird. Deswegen 2. Platz für den HSV. In meinen Augen als 3. in die Relegation wird Hertha BSC gehen. Und das könnte natürlich sehr, sehr spannend werden, denn die Hertha hat einen riesen Umbau vor sich. Ich bin gespannt, ob es am Ende dann tatsächlich auch für Platz 3 reichen könnte. Ich sehe sie so, weil ich glaube, dass die Lücke an Talent bei den anderen Zweitligamannschaften groß genug ist, dass die Hertha da eigentlich noch vorstehen müsste. Wir werden sehen, ob es dann tatsächlich passiert. Gegen wen sie in der Relegation spielen werden, möchte ich euch jetzt noch nicht mitteilen. Das werdet ihr dann hoffentlich in der Erstliga-Preview hören, wenn ihr da dann einschaltet. Aber das könnte sehr interessant werden und für die Hertha dann auch ein sehr enges Duell. Schauen wir mal. Auf Rang 4 habe ich den KSC. Ich denke, Karlsruhe wird dieses Jahr eine sehr, sehr gute Rolle spielen und eventuell sogar die Hertha um Platz 3 herausfordern können. Das liegt nicht nur an Lars Stindl, das liegt nicht nur an dem Trainer und jetzt auch dem neuen Stadion und das liegt einfach auch an der Euphorie, die diese Mannschaft irgendwie ausstrahlt. Für mich ist das ein guter Kader und ein gutes Team. Ich denke, die werden oben eine Rolle spielen. Ähnlich wie auch der 5. platzierte SC Paderborn in meinen Augen. Das ist eine Mannschaft, die auch immer wieder Offensivstärke mitbringt und sich da oben irgendwie platzieren kann, eine Stabilität gewonnen hat nach den ständigen Hin und Her und oben und unten Jahren und mittlerweile auch durchaus wahrscheinlich wieder oben eine Rolle spielen könnte. Vielleicht nicht um den Aufstieg, aber zumindest im oberen Drittel werden sie sich auf jeden Fall platzieren. Platz 6 geht an Fortuna Düsseldorf. Die haben in meinen Augen ein wenig an Qualität verloren im Verhältnis zum Vorjahr. Ich glaube nicht, dass die Fortuna um den Aufstieg mitspielen wird. Ich glaube, sie wird eine gute Rolle spielen in der zweiten Liga insgesamt. Ne, Platz 6 ist auch noch das obere Drittel. Ich denke nicht, dass es für einen Aufstiegskampf tatsächlich in Düsseldorf reichen wird. Ähnlich geht es in meinen Augen für den FC St. Pauli, der Rang 7 in meiner Tabelle erhält. St. Pauli hat, wie gesagt, eine großartige Rückrunde gespielt. Ich denke, jetzt ist eine neue Saison. da kann man nicht davon ausgehen, dass diese Leistungen konstant über eine ganze Saison im Endeffekt dann auch jetzt durchgezogen werden und dann quasi als Erster oder Zweiter dann irgendwie in die Bundesliga zu marschieren. Gerade mit der neuen Konkurrenz in diesem Jahr, das sehe ich dann nicht unbedingt. Auf Platz 8 habe ich Hannover, die auch nicht oben anklopfen werden in meinen Augen, aber sich zumindest stabilisieren und sich keine Sorgen machen müssen. Das ist ja auch schon mal ein Vorteil. Ich denke, Hannover sollte sich darauf konzentrieren, eventuell eher eine Art Langzeitprojekt daraus zu machen, eventuell mal irgendwann wieder in die erste Liga zu kommen, weil in diesem Jahr wird es definitiv noch nichts. Auch eine Mannschaft, die sich im Verhältnis zum letzten Jahr leicht verbessern wird, ist in meinen Augen Greuther Fürth, die Platz 9 einnehmen, genau im Mittelfeld der Tabelle. Die werden sich auf jeden Fall keine Abstiegssorgen dieses Jahr machen müssen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ebenso wenig wie die Roten Teufel aus Kaiserslautern, die Platz 10 belegen, haben ebenfalls eine Stabilität gewonnen, die sich auszeichnet, die in der zweiten Liga auch eine Rolle spielt, um dann letztendlich eben drin zu bleiben und sich keine Sorgen machen zu müssen. Ich denke, ähnlich wird es dem 1. FC Nürnberg ergehen, der Platz 11 in meiner Tabelle einnimmt. Nürnberg wird lange Zeit lang auch wieder Schwierigkeiten haben, sich zu etablieren, aber ich denke schon, dass gewisse Wechsel und auch gewisse Strategien und Strukturen, die jetzt Christian Fell hoffentlich beim Club einbringen wird, dazu beitragen können, dass der sich nicht so stark im Abstiegskampf wiederfindet. Einen gewissen Sprung nach unten wird Holstein Kiel machen müssen, auf Rang 12. Der Qualitätsverlust der Mannschaft ist einfach zu stark, als dass das keinerlei irgendwie Nachwirkungen hat. Ich denke schon, dass Kiel ein bisschen kratzen muss, um dabei zu bleiben. Platz 12 ist, wie gesagt, immer noch völlig okay, ist das mittlere Drittel. Da ist noch, vielleicht noch am Ende noch ein bisschen knapp, aber ich denke, spätestens ein paar Spieltage vor Schluss wird feststehen, dass die Störche nicht absteigen werden. Selbiges gilt für Hansa Rostock, wo wir dann jetzt im letzten Drittel angekommen sind. Die werden denselben Platz einnehmen wie letztes Jahr in meinen Augen. Ich denke, 13 ist für Rostock durchaus realistisch. Abstieg glaube ich nicht unbedingt. Ich denke, vielleicht wird es ein gewisses Stressmoment für Rostock geben, über die Saison hinaus betrachtet. Aber ich denke, spätestens wenn die, wie gesagt, das habe ich auch in der Vereinsbesprechung ja betont, ich denke, das Ostseestadion muss wieder zur Festung werden. Und dann braucht die Kogge sich da auch eigentlich keine Sorgen zu machen. Einen weiteren Sprung nach unten macht der 1. FC Magdeburg im Verhältnis zur letzten Saison. Allerdings nicht weit genug nach unten, dass es da schwierig werden sollte. Rang 14 ist in meinen Augen eine realistische und auch gute Platzierung, solange es im Endeffekt dann halt keine Sorgen gibt, was den tatsächlichen Klassenerhalt angeht. Und dann kommen wir in die Phase, wo es schwierig werden wird, wo die Mannschaften wirklich kämpfen und kratzen und beißen müssen, um drin zu bleiben. 15. für mich ist einer der Aufsteiger, und zwar der VfL Osnabrück. Ich glaube, dass die Lila-Weißen das schaffen können. Ich glaube, dass die im Endeffekt die lachenden, ja, Vierten, wenn man so will, dann sein werden, die auf Platz 15 stehen werden und sich nicht mit einer Relegation rumprügeln müssen. Das wird in meinen Augen Eintracht Braunschweig sein, die ja letztes Jahr schon sehr, sehr knapp, gerade eben so, das geschafft haben, nicht in die Relegation zu müssen, aufgrund des Leistungsabfalls von Arminia Bielefeld über die ganze Saison betrachtet. Dieses Jahr wird das allerdings nichts. Dieses Jahr wird sich Braunschweig mit der Relegation rumschlagen müssen. Und auf den Abstiegsplätzen, so traurig es ist, sehe ich zwei Aufsteiger, nämlich die SV Elversberg auf Rang 17 und Wien Wiesbaden auf Rang 18. Ich glaube, dass da einfach die Dichte an Qualitäten der zweiten Liga doch groß genug ist, dass Elversberg nicht nochmal was Ähnliches passieren wird wie im letzten Jahr in der dritten Liga. Und wie gesagt, bei Wien habe ich vorsichtig auch schon angedeutet, ich sehe diese Mannschaft einfach nicht als Zweitligamannschaft. Dementsprechend wahrscheinlich wird es für zumindest einen dieser beiden oder sogar beide wieder in Liga 3 gehen, was keine Schande ist, weil sie haben es ohnehin geschafft, ja alleine hier zu stehen. Und das ist in meinen Augen ein Erfolg, vor allen Dingen auch für Elversberg, wie gesagt, mit dem direkten Durchmarsch. Nichtsdestotrotz werden wir sehen, ob es tatsächlich so kommt. Ich hoffe, dass ich nicht zu weit negativ von meinen Predictions da abweiche. Und das wär's dann auch für heute. Wir haben die Montagsepisode geschafft, eine etwas längere als beim letzten Mal, was, ja, durch die Preview-Folge natürlich auch ein bisschen zu erklären ist, wenn man 18 Vereine einmal komplett besprechen will, ist das, glaube ich, vollkommen logisch und normal. Dementsprechend verzeiht mir das, dass wir jetzt über eine Stunde gelandet sind. Aber ich hoffe, ihr, ja, habt ein großes Interesse an der Folge, werdet sie reichlich hören und genießen. Kleiner Reminder natürlich, heutige Mittwoch, nicht Mittwoch, wir sind erst am Montag, da kommen wir noch zu. Am heutigen Montag um 10.30 Uhr vormittags spielt die deutsche Damen-Nationalmannschaft ihr erstes Spiel bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland gegen Marokko. Vielleicht haben es einige zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hier hört, schon gesehen. Ich hoffe natürlich sehr, dass das Spiel erfolgreich für die deutschen Damen ausgeht und dass die sich da als Favoritinnen auf den Titel am Ende festspielen können. Drücken wir die Daumen. Ich fände es auf jeden Fall mega. Ansonsten, was alle Themen zum Bereich Erster Liga und internationalem Fußball angeht, werden wir natürlich auch in den nächsten Folgen wieder ein bisschen vermehrt sprechen. Jetzt steht erstmal die zweite Liga im Fokus, weil sie halt die erste ist, die anfängt. Das ist die Position, die sie hat. Da müssen wir dann einfach jetzt drauf eingehen. In der nächsten Woche, wie gesagt, ich hoffe, dass wir mit einem Überraschungsgast rechnen dürfen. Sieht auf jeden Fall momentan recht gut aus. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wir sehen uns dann am Freitag mit der Preview des ersten Zweitligaspieltags. Ich hoffe, ihr lasst es euch gut gehen. Bald ist wieder Fußball. Bis dann.